Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Wir verabschieden uns in die Winterpause mit einer wirklich einzigartigen Folge zum Abschluss, denn wir haben heute Lennart Rieber von Strive als Gast mit dabei. Wahrscheinlich mit als Erste sind wir die Lennart dazu bewegen konnten, mal wieder einen Podcast zu machen, denn Lennart ist schon extrem lange Unternehmer. Strive hatte bereits 2016 gegründet, war damals ja einer der Ersten in der Höhle der Löwen, wo das Format auch noch ganz, ganz anders war. Es ist eine unglaublich spannende Marke, die die aufbauen, weil sie eigentlich grundsätzlich zwei Wege fahren. Nach der Höhle der Löwen haben sie extrem viel im Retail gemacht, den E-Commerce-Bereich ein bisschen hinten angestellt, sind dann stark gewachsen, in Corona dann natürlich der starke Einbruch, weil sie hatten das Problem, dass sie alles sozusagen fürs Gym gemacht haben und jetzt eher weniger Produkte fürs Home-Gym, was damals dann natürlich in einer ja ziemlich großen Krise für das Unternehmen endet, hat dann dafür gesorgt, dass Lennart das Unternehmen neu ausgerichtet hat. Sie machen White-Labeling oder beziehungsweise haben viele White-Label-Produkte für andere und große Unternehmen gemacht, darunter ESN, More, Aldi, Lidl, also wirklich die Größten der Größten, die sie mit ihren Produkten bedient haben, und jetzt ist der Shift sozusagen wieder da, mehr Fokus auf den E-Commerce zu legen. Es ist ein spannendes Gespräch, in dem Retail, White Labeling und E-Commerce verschmelzen. Es ist ein sehr, sehr schöner Abschluss des Jahres. Wir bedanken uns an der Stelle für jeden Zuhörer, der diesen Podcast in diesem Jahr zu dem gemacht hat, was er ist. Ich will nicht lange drum rumreden. Wir wünschen allen schöne Weihnachten und geben die Bühne jetzt ab an Lennart.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Lennart von Strive. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, vielen Dank.
Lennart, wie geht's? Lange haben wir gewartet.
Ja, alles bestens. Hochphase Q4. Ich musste ein paar Mal absagen, weil ich dachte, wir müssen noch ein bisschen reinstarten erstmal ins Business, ins E-Com-Business, aber da kommen wir gleich zu.
Auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr spannender Case. Freut uns auf jeden Fall, dass wir vielleicht mal wieder so mit die Ersten sind, die es irgendwie einfangen dürfen oder wo du dich vielleicht mal ein bisschen länger hinsetzt und wirklich mal einige Minuten über den bisherigen Weg sprichst, weil man muss natürlich sagen, ich gebe es schon mega lange, das wissen die meisten vielleicht gar nicht. Aber wenn wir vielleicht vorne anfangen, stell dich vielleicht einfach einmal kurz selber vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, und sag, was ihr bei Strive vielleicht genau macht.
Ja, Lennart von Strive. Ich bin Gründer von einer Sportmarke und wir haben uns fokussiert auf Fitnesszubehör, Sportequipment, was jeder braucht, also vom Anfänger bis zum Profi. Und zwar wirklich haben wir gesagt, komm, wir machen die Top 50 Zubehör, was man eben so braucht fürs Training, und versuchen das immer etwas besser zu machen als der Rest am Markt. Also wir schauen uns die Produkte ganz genau an, die man eben so braucht fürs Training, und dann gucken wir, gibt es sinnvolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten an diesem Sporthandtuch, an der Trinkflasche, am Sitzball, am Gymnastikball und so weiter. Und wenn es das nicht gibt, dann machen wir es trotzdem irgendwie in coole Farbe, gutes Material und so. Und wenn es besser geht, dann machen wir es besser.
Und so ein bisschen so der Scope ist sozusagen sehr produktgedankenfokussiert, sage ich jetzt einfach mal. Immer so aus dem Problem des Produktes eigentlich auch so ein bisschen heraus. Wie groß ist das Ganze so und seit wann gibt es euch überhaupt schon? Weil das wissen die meisten, glaube ich, auch nicht. Du bist ja eigentlich schon ein alter Fitnesshase.
Ja, also es gibt es 2016 gegründet und wirklich klassisch mit dem allerersten Produkt, Sporthandtuch, damals. Wir sind jetzt 12 Leute im Team, haben aber relativ gut Freelancer und Agenturen geonboardet. Ich finde, das fühlt sich irgendwie gesund an, nicht alles intern zu machen, aber auch nicht zu viel extern. Und wir steuern dieses Jahr auf die 3 Millionen Euro Umsatz zu.
Stark. Wenn man ganz vorne anfängt, ich fand es verrückt zu lesen in der Recherche, die unsere Mitarbeiterin Mascha hier für uns fertig gemacht hat. Man kann bei dir ja schon so ungefähr sagen, dass du schon so ein bisschen so den German Dream auf jeden Fall irgendwie verwirklichst oder lebst so ein bisschen. Also du bist tatsächlich irgendwie vom Tellerwäscher zum, in Anführungszeichen, Millionär, hast du dich weiterentwickelt.
Also ja, den American Dream, ich weiß gar nicht, was der German Dream ist.
Ja. Der German Dream ist ein Album von Echo Fresh oder nicht, aber ja.
Ich weiß nicht, was der German Dream ist, ob das vielleicht eher so Karriere bei Bosch ist oder so, ja. Aber
C-Level bei Bosch mit 60.
Ungefähr, das ist wahrscheinlich der German Dream, 40 Jahre in der gleichen Company zu sein oder so. Aber ja, wir sind echt krass lange gebootstrapped gewesen, haben uns vor ein, zwei Jahren dann tatsächlich auch mal einen richtigen Investor reingeholt. Aber ja, wir haben wirklich dieses ganz klassische im damals WG-Zimmer zusammen gesessen, Produkt gemacht, in der Küche wirklich am Herd, weil wir mussten sowas branden bei unserem Produkt, ja, und dann mussten wir wirklich in der Küche, haben wir so ein Metallstück erhitzt und dann den ersten Prototypen gebaut. Also das haben wir einfach alles selber gemacht, direkt nach dem Studium, Und da sind wir gestartet, ja.
Aber man muss eigentlich ja noch ein bisschen früher anfangen. Also das ist jetzt so unternehmerisch klug beantwortet. Ich fand das einfach so schön zu hören. Irgendwie, da kommt ein Mann nach Berlin, arbeitet nebenbei irgendwie in der Gastro, arbeitet und spart sich damit irgendwie das Geld für sein Designstudium an. Und so hat es ja eigentlich dann alles angefangen, ne? Also zu sagen, wir versuchen dann nämlich auch in dem Podcast immer so ein bisschen so die eigene Geschichte, sozusagen vom Gründer, der dann auch hier sitzt, so ein bisschen einzufangen. Aber das ist ja schon so ein bisschen so Fairytale-Style. Wie hat das sozusagen dann bei dir einfach ganz, ganz früh auch so mit Hinblick aufs Studium angefangen?
Also, das ist schon so, meine Geschichte ist die, dass ich Industriedesign studiert habe. Ja, ich glaube, das ist echt wichtig, auch wenn ich das mittlerweile nicht mehr so viel mache, so das reine Design, man muss halt einfach mittlerweile viel mehr managen und die Zahlen vor allem im Blick haben und so weiter, das ist viel, viel wichtiger geworden. Aber die Gründung wäre so gar nicht gegangen ohne das Studium. So. Und da, wie du schon gesagt hast, Designstudium bedeutet immer ultra lange Vorbereitungsphase. Man kann nicht einfach nur seine Noten hinlegen aus dem Abi, sondern man muss wirklich so eine fette Mappe vorbereiten. Die Leute nehmen sich teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr frei, um sich bewerben zu dürfen nach dem Abitur. Selbst wenn man einen guten Numerus Clausus hatte, nee, du musst eine geile Mappe machen, so deine Zeichnung, um an die guten Unis angenommen zu werden. Und da bin ich nach Berlin gezogen, ja, hab da schön im Nachtleben gearbeitet, hab da richtig heftig arbeiten gelernt, muss ich sagen. Ich finde ich auch einfach total die geile Geschichte selber, weil ich war da umgeben von Leuten, die einfach nur zum Großteil keine Schulabschlüsse hatten, auch schon mal ein paar Jahre im Knast waren. Und das war so meine Umgebung für 6 Monate eigentlich. Und die haben nie gemeckert, die haben ultra viel gearbeitet. Also arbeitsrechtlich auch völlig daneben, irgendwie 20 Stunden, 26 Stunden, 30 Stunden am Stück, ja. Und dann steht man da so als Deutscher und kennt das so gar nicht. Ich habe schon immer gerne viel gearbeitet, aber das war dann für mich auch nochmal Next Level. So, ich habe da voll mitgezogen, nebenher meine Mappe gemacht, hatte da auch teilweise diese 20, 24 Stunden Schichten. Du konntest einfach so viel arbeiten, wie du willst. So, das war ein Laden, der hatte 24/7 auf, du konntest einfach reinigen und so weiter. Und hab nebenher meine Mappe gemacht, wurde dann angenommen an einer sehr technischen Universität für Design oder Hochschule für Design und bin dann direkt aus Berlin dort auf dieses kleine Dorf, Schwäbisch Gmünd ist das, in Baden-Württemberg, Hochschule für Design und Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd und bin da reingestartet mit diesem 20 Stunden Schichten in der Gastro im Rücken. So, und habe das gesamte Studium eigentlich so durchgezogen. Habe einfach weitergearbeitet und bin dann mit dieser Industriedesign und dieser schon viel Arbeiten, Motivation aus dem Studium raus und habe dann das erste Produkt quasi direkt 4 Wochen nach dem Studium Abschluss eigentlich gemacht.
Aber die ersten Sketches müssen ja eigentlich schon während dem Studium irgendwie aufgekommen sein, weil wenn man sie wirklich gut nachliest, kann auch sein, dass es nicht ganz richtig ist, haben irgendwie die Mitstudenten und Kommilitonen haben irgendwie eher die Produkte am Anfang irgendwie eher so ein bisschen belächelt und irgendwie gar nicht gesagt, ach, das ist aber so cool, was da irgendwie gemacht wird, das war dann irgendwie so ein bisschen eher so, haha, ja, lass den mal machen, also so irgendwie so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, stimmt das?
Ja, Produktdesign ist ja immer so, dass man Entwürfe macht und dann manche finden es gut, manche finden es schlecht. Tatsächlich, ich habe damals gegründet mit einem Kommiliton zusammen. Und der Florian hatte in seiner Bachelorarbeit ein Sporthandtuch, das mal ein bisschen so Funktion hatte, ein paar Features hatte, die man beim Training irgendwie nützlich sein könnten. Und das war aber tatsächlich auch echt nur ein Sketch, die so in den letzten 6 Monaten vom Studium entstanden sind. Und das haben Florian und ich dann direkt nach dem Studium aufgegriffen und umgesetzt, ja.
Und mit dem Handtuch seid ihr auch dann direkt zu die Höhle der Löwen gegangen, oder?
Genau,
das war 2016.
Das war genau, also wir sind wirklich, das ging alles super schnell. Wir sind aus dem Studium raus, wir haben nämlich jeder 2 Wochen Urlaub gemacht oder so. Dann haben wir uns hingesetzt und diesen Prototypen vom Handtuch, ich weiß nicht, in einer Woche oder so entwickelt. Ja, wirklich zum Schneider nebenan, Magnet reinschneidern lassen, einen Rutschschutz, dass das nicht von der Bank rutscht und so eine Reißverschlusstasche für Spindschlüssel, Studiokarte, Handy und so weiter. So, das hat alles nur, ich weiß nicht, eine Woche gedauert, 2 Wochen oder so. Man hat ja auch nichts anderes zu tun. Ja? Du musst ja keinen Support machen, du musst ja keine Kunden betreuen, du musst ja einfach nur dich hinsetzen und fokussieren auf das Produkt. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Woche oder zwei für Videodreh, Fotos, Copy gebraucht. Also irgendwie 4 Wochen nach der Idee stand die Kickstarter-Kampagne damals, beziehungsweise die war live. So. Und dann durchgepowert, Pressearbeit, angeschrieben ohne Ende und dann hatten wir unsere ersten 20.000 Euro nach 4, 5, 6 Wochen Start hatten wir 20.000.
Weil es das Produkt aber so zu dem Zeitpunkt auch gar noch gar nicht gab. Also
ja, Absolut.
Es war irgendwie eine Neuerung.
Es ist gut durchdacht,
aber jetzt auch nicht unmöglich, darauf zu kommen.
Auf jeden Fall. Es ist echt total basic, ja. Und wir sind halt so vorgegangen, dass wir gesagt haben, ey, welches Produkt kennt jeder eigentlich? Und wovon sind die Leute einem richtig genervt, ja? Und im Fitnessstudio sind halt die Leute in Deutschland total genervt, wenn das von der Bank runterfällt, wenn man es auf den Boden legen muss, der Boden ist dreckig. Also haben wir so einen Magnet reingemacht, dass man es an den Kabeltraum hängen kann, einen Rutschschutz, dass es nicht von der Bank runterrutscht und noch eine Reißverschlusstasche, so. Und die Leute fanden es richtig geil. Also wir haben gesagt, okay, komm, das ist ein Problemlöser. Und am Ende war das so einfach zu verstehen. Und es gab es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gab es einfach nicht.
Mhm. So. Aber das Ding ist, wenn man so ein bisschen länger überlegt, dann wäre man doch vielleicht auch noch irgendwie, vor allem wenn man aus dem Produktdesign kommt, auch irgendwie noch auf irgendwie wahrscheinlich 3 oder 4 andere Ideen gegangen. Wieso ist es dann am Ende vielleicht im ersten Schritt erstmal sozusagen dieses Handtuch geworden? War es dann einfach irgendwie so erste Idee, all or nothing, komplett rein, oder?
Also, es war schon, dass wir damals so Fitness-Enthusiasten waren, ja, sind gerne ins Gym gegangen.
Einfach, man sieht das, jeder, der es nicht hört. Also Lennart ist schon ein breit gebauter Mann, das muss man schon sagen. Also da sieht man schon ein paar Jahre Fitness auf jeden Fall am Start. Deswegen, also so.
Ein bisschen testen muss ich die Produkte, das stimmt. Ja. nee, also das war schon halb strategisch. Also wir hatten schon Bock auf dieses Produkt und wir wussten vor allem, dass ein Markt dafür ist, weil in Deutschland ja irgendwie 12, 13 Millionen zumindest angemeldete Fitnessstudio-Mitglieder gibt. Das heißt, war schon so, okay, Leute, 12 Millionen Leute sind angemeldet. Boah, wenn davon nur die Hälfte ins Gym wirklich aktiv geht, haben wir immerhin 6 Millionen Leute, die mehrmals in der Woche ein Handtuch brauchen. Irgendwo ist der Markt jetzt nicht ganz klein.
So. Weil in Deutschland auch Pflicht herrscht.
Handtuchpflicht. Das ist einfach verrückt. Ja, du kannst ohne Trinkflasche, ohne Kopfhörer, irgendwie, du brauchst eigentlich nur Schuhe, Hose, Shirt und ein Handtuch. Also du kommst ja, das ist ja so typisch deutsch, du kommst in den Gym rein, das ist erstmal Gym Rules, Regel Nummer 1, Handtuch drunter legen. Ja, das ist crazy. Also hat uns total in die Karten gespielt. Zum anderen haben wir schon überlegt, welches Produkt können wir uns eigentlich leisten. Also wir haben überhaupt kein Geld und wir wussten, wir können uns kein Werkzeug leisten, keine lange Produktionszeit, keine Elektronikartikel, die irgendwie kaputt gehen und irgendwelche Zertifikate brauchen. Und da war schon so, ey komm, Handtuch geht nicht kaputt, das kann man leicht versenden, kleine Mindestbestellmenge, das war schon so halb strategisch dann auch irgendwie.
Ja, okay.
Schon verrückt, weil also das ist ja schon einfach alles so ein bisschen davon getrieben, dass es halt irgendwie auch irgendwie, glaube ich, am Anfang vor allem recht schwierig für euch war, irgendwie so Fuß zu fassen. Also man kann irgendwie noch nachlesen, irgendwie sozusagen, ihr habt dann irgendwie die letzten 500 Euro ja, glaube ich, so gesehen, die du hattest, habt ihr irgendwie in das Produkt reingesteckt, auch irgendwie sozusagen in der Anfangsgründungszeit habt ihr dann irgendwelche Absprachen, glaube ich, mit dem Arbeitsamt gemacht, irgendwie sozusagen, die euch dann da auch irgendwie unterstützt haben. Das gibt's ja jetzt irgendwie heute, ist das ja, glaube ich, ein normales Modell von denen, aber früher war das ja, glaube ich, nicht so, dass die dann gesagt haben, okay, dann probier das mal mit deiner Gründung so, das habt ihr dann irgendwie selber proaktiv auch irgendwie sozusagen mit denen dann angefangen zu verhandeln.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Wenn es anders ist, heute ist es sehr, sehr schön, weil es war schon damals echt anstrengend. Ja, Arbeitsamt, wir sind wirklich nach der Uni, du musst ja, wenn du keinen Job hast, musst du ja alleine wegen irgendwie Krankenversicherung, musst du dich ja arbeitslos melden. Das heißt, wir sind dann wirklich zum Arbeitsamt. Und allein das war schon so, ich hatte nicht mal irgendwie einen festen Wohnort, deswegen bin ich zu so einem ganz besonderen Arbeitsamt, musste ich dann gehen, weil ich dann eigentlich mitten im Umzug war und dann saß ich halt wirklich so im Anzug mit meinem, ich hatte 1,0 Bachelorabschluss gehabt.
Ja. 1,0.
Und auch Prototypen gebaut, also im Designstudium hast du dann ja so Renderings und so fertige Produkte eigentlich aus dem Studium. Das heißt, ich saß dann da so im Anzug und im Mantel mit Krawatte morgens um 8 bei diesem Arbeitsamt, ja, wo nur die Leute sind, die keinen festen Wohnort haben, und mit meinem 1,0 Abschluss vor 2-3 Wochen und komme dann da rein und meinte so voll, ey, ganz ehrlich, ich will was Eigenes machen. Ich war auch echt gut im Studium abgeliefert. Das sind die Ergebnisse, das ist mein Businessplan. Ich brauche wirklich nur 6 Monate, bitte Hartz IV, ist das ja Arbeitslosengeld 2. Aber bitte, bitte lassen Sie mich nicht irgendwie zweimal am Tag irgendwo mich bewerben. Also die Zeit will ich nicht aufbringen. Und wenn alles gut läuft, dann kann ich in 6 Monaten selber Leute einstellen. So habe ich es gepitcht, ja. Und hat die gesagt, machen wir das doch. Sie brauchen fertig, ja. 6 Monate kriegen Sie jetzt Hartz IV und wir lassen Sie in Ruhe, ja. Und dann, ja, das ist so, ne, irgendwie, das sind 600 Euro, davon ist die Hälfte Miete 300, aber noch 300 Euro für Fitnessstudio und Handy und Lebensmittel, ja. Und von diesen 300 Euro, wo dann vielleicht 100 übrig bleiben, musst du dann gründen, quasi. So, aber immerhin hat man 100% seiner Zeit. Das war dann in dem Fall ganz cool.
Ich habe dann ja, glaube ich, so, also nicht viele Sachen gleichzeitig gemacht, aber die beiden Kickstarter-Kampagnen sind ja, glaube ich, sehr wichtig auf eurem Weg, aber auch irgendwie sozusagen dann dieser Auftritt bei der Höhle der Löwen. Vielleicht können wir den einmal so,
voll,
als das ist ja irgendwie so ein bisschen, glaube ich, wie sagt man auf Deutsch, ist der Uranus, der ja. Nukleus, der Nukleus, der Nukleus der Entstehungsgeschichte so ein bisschen. Wie kam es dazu so ein bisschen so inhaltlich und was hast du da so irgendwie mitnehmen können? Weil das war ja mega, mega früh.
Ja, es war echt früh, in der, ich sag mal, in der sehr frühen Phase von dieser Show, die Höhle der Löwen. Auch super früh für uns. Ja. Wir waren wirklich gegründet, dann kam Kickstarter-Kampagne 1, hat Höhle der Löwen angerufen, hat gefragt, hey, irgendwie, wir sehen, ihr sucht online nach Geld. Also anscheinend habt ihr eine Idee, anscheinend habt ihr ein Produkt, was ihr machen wollt, anscheinend habt ihr kein Geld. So, kommt doch in die Show. Und dann ging das ein paar Monate hin und her, Vertragsverhandlungen und so weiter. Also Verträge waren irgendwie, haben nicht ganz gepasst und mussten wir uns auch irgendwie daran gewöhnen, dass wir jetzt schon ins Fernsehen sollen, obwohl wir noch gar nichts fertig hatten. Wir hatten keine Marke, wir hatten nicht mal ein fertiges Produkt, wir hatten das ja alles gar nicht. So. Das wurde alles noch erst, also wir meinen auch so, ey, wir haben hier einen Prototypen. So, wir wissen gar nicht, wie das eigentlich weiterlaufen soll. Und dann, aber ja klar, dann ging es los, dann musst du ja da pitchen, musst dich ja bewerben, vorstellen und so weiter. Und dann kamen da die Dreharbeiten und da hatten wir dann tatsächlich unsere ersten paar tausend Einheiten verkauft. Hatten unsere erste Messe, unsere erste B2B-Messe und also das erste Feedback sind eigentlich so mit einem ganz, ganz mini-mini-Umsatz in diese Show reingegangen und hatten da aber extrem gutes Feedback von den Löwen bekommen. So. Und das war ein Riesenturbo. Also der Turbo war so groß, wir waren als Company noch so jung, dass wir diese Energie, diese Aufmerksamkeit, die man da bekommt, gar nicht 100% verarbeiten konnten. Ja, also das Produkt wurde super angenommen, genauso ja, irgendwie Basic-Produkt, total einfach verständlich, perfekt eigentlich für so Teleshopping, so mm. drei Features erklärt, ja. Preis war irgendwie unter 20 Euro, da hat halb Fitness Deutschland gesagt, ja, kaufe ich mir, bestelle ich mir ein, zwei Stück. So, und wir haben dann auch in der Höhle Löwen einen Megastart hingelegt durch das Produkt. Ich glaube, in der ersten Woche haben wir 300.000 Einheiten verkauft.
300.000 Einheiten?
Ja, genau.
In der ersten Woche danach?
In der ersten Woche, ja. Nachts war schon 60.000 Einheiten oder so. In der Nacht der Ausstrahlung.
Aber es war sozusagen über einen Online-Shop dann schon direkt oder
Online-Shop,
oder?
Amazon, ja.
Ja, aber müssen das dann nicht eigentlich schon. Bin ich jetzt komplett falsch in der Rechnung? Oder
also wir haben das damals das dann zusammen mit dem
Umsatz sein.
Ja, es war auch sehr viel Außenumsatzvolumen. Wir haben das damals mit
okay.
Ralf Dümmel und DS-Produkte gemacht. Der Deal war nicht, dass Anteile abgegeben mhm. wurden an die DS-Produkte GmbH, sondern wir hatten einen Lizenzdeal.
Ja.
Aber es waren dann, also die Stückzahlen davon haben wahrscheinlich wir selber 70.000 Einheiten gemacht über unseren okay. Online-Shop und über unser Amazon-Listing. Und Ralf hat dann auch noch über seine Kanäle auch nochmal irgendwie 200.000 oder so gemacht.
Aber müssten 70.000 nicht auch schon dann 1,4 war Millionen sein?
Extrem viel, ja.
Okay, verrückt.
Verrückt.
Das ist crazy. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, den ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte mit dem, die Höhle der Löwen oder mit der Höhle der Löwen-Ausstrahlung. Weil generell, du warst ja dann in dem Rabbit Hole Podcast ja. von OMR auch auf einmal zu hören. Ich so, hä? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Habt ihr dann auch geschrieben, so, ja, wir hatten ja mit dem Kontakt und dann habe ich mich auch so ein bisschen tiefer eingraben und meinte, ja, Moritz, wir müssen eigentlich mal eine Folge machen. Das ist spannend.
Ja, es war echt noch die Höhle der Löwen Originals. Das war noch Jochen Schweizer dabei und Judith Williams, Frank Thelen und so weiter.
Ja. Es war auch nicht so, dass irgendwie alle nur da hingehen, um irgendwie einfach so den, also ich würde unterstellen, dass 80% der Leute, die da heute auftreten, halt eher eigentlich sozusagen Marketing-Genies sind und sagen, komm, Alter, ich will gar keine Equity verkaufen. Ich nehme das einfach mit als gute Promo. Das war bei euch aber eigentlich gar nicht so, ne?
Es war anders, ja. Also Höhle Löwen damals war definitiv anders, als es heute ist. Ich meine, wir haben ja auch viel umgestellt an dem Programm, ja. Und damals, es war, muss man sich vorstellen, Ralf Dümmels erste Staffel. So, da kannte den auch gar keiner zum Beispiel. Also so verrückt war das irgendwie, so früh.
Man muss aber ja schon sagen, wenn man so die Geschichte so ein bisschen weiterzählt oder wie ihr euch danach auch entwickelt habt, war der Deal oder nicht der Deal, beziehungsweise dann ja schon dieses Lizenzgeschäft, sage ich jetzt mal, oder auch sozusagen dieses in den stationären Gehen ja irgendwie schon dann irgendwie einfach auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie ihr euch, glaube ich, danach entwickelt habt. Ne? Also irgendwie, ihr seid irgendwie zwei Studis gewesen, habt irgendwie innerhalb von zwei Wochen habt ihr ein Produkt und eine Marke und sonst irgendwie jetzt auf die Beine gerockt, verkauft dann irgendwie selber 70.000 Einheiten irgendwie innerhalb, weiß nicht, nach einer Woche nach der Ausstrahlung und dann fängt ja so ein bisschen so diese an, so, scheiße, jetzt muss ich ja irgendwie eine Company ausrichten. Wie ging das so dann so, also als die Höhle der Löwen vielleicht vorbei war und dieser 70.000 Units Absatz sozusagen vielleicht so ein bisschen abgeflacht hat, wie ging es dann so ein bisschen weiter? Weil das ist ja eigentlich erst so die Geburtsstunde auch vom Unternehmer von dir in dir selber.
Also es ist wie du sagst, ja, wir hatten da so einen heftigen Knall durch die Höhle der Löwen. dass die noch größeren Tickets damals tatsächlich über den Einzelhandel reinkamen. Also das war wirklich so, ich erinnere mich noch, Rossmann beispielsweise hat, glaube ich, wir haben, ich weiß nicht, um 22.15 Uhr oder so, oder um 21.15 Uhr, keine Ahnung, war so unsere Ausstrahlung von unserem Pitch. Und um 23 Uhr hat Einkauf, ich sage jetzt mal, also es war Einkauf Rossmann, 80.000 Einheiten bestellt, die wir gar nicht auf Lager hatten. Also wir hatten gar nicht mehr so viel freie, verfügbare Ware auf Lager, also 80.000 Einheiten. Um 2 Stunden, da hat der Einkauf das gesehen, weiß nicht, ob er sich überhaupt abgesprochen hat, aber da kam die Bestellung rein, ja. Konnte gar nicht bedient werden, so. Und dann aber in den Wochen danach kamen dann eben die Sportfachhändler, Sportcheck, Intersport auf uns zu. Und das waren kontinuierlich Aufträge im hohen fünfstelligen Bereich für diese Artikel. Und auf einmal saßen wir mit denen am Tisch und dann wurden Folgeprodukte besprochen. Was könnte man noch machen mit euch? Und dann sind wir da irgendwie so drin gewesen. Amazon und Onlineshop waren ein Riesenknall am Abend der Ausstrahlung, auch noch in der Woche, aber ist dann auch sehr schnell abgeflacht. Also der Bedarf war da und es gab auch Word of Mouth und so weiter. Aber die noch größeren Tickets kamen tatsächlich über Retail rein. So. Und deswegen sind wir so ein bisschen asynchron zum gesamten restlichen Markt. Haben wir gesagt, ey komm, wir müssen jetzt irgendwie unsere Chips so verteilen, wo das Geld am meisten reinkommt. Und es war halt damals einfach Retail. Und dann haben wir gesagt, wir stellen jetzt eben nicht einen Head of E-Com ein oder einen Media Buyer oder so, sondern einen Vertriebler. So, ey, wir müssen diese ganzen Anfragen bedienen, wir brauchen Vertriebler. Und dann haben wir damals eben, und klar, rechts und links haben alle Startups ihre E-Com-Brands aufgebaut, so, weil es viel leichter war mit dem eigenen Online-Shop. Aber wir hatten ja schon diesen Zugang, die Einkäufer haben sich bei uns gemeldet und wollten unsere Produkte haben. Und dann haben wir tatsächlich vor Corona, also die nächsten paar Jahre, kommen wir gleich zu, was es dann halt für ein Change natürlich in Corona-Zeiten gab, aber dann haben wir uns 2-3 Jahre auf den Retail, den Sportfachhandel fokussiert und das lief super. Also wir haben am Ende irgendwie im dritten Jahr 11%, 12%, 13% EBITDA gehabt. Total gesundes, profitables Unternehmen durch den Einzelhandel. Ja.
Aber du hast es eben schon so ein bisschen in den Raum gestellt, man muss die Frage natürlich stellen, so 2016, da war die Welt ja irgendwie noch eine ganz andere, ne? Also wenn man sich so überlegt, so auch so die ganzen deutschen großen E-Commerce-Brands sind ja irgendwie alle dann irgendwie so, also ich habe einen Snox irgendwie 2018 oder 2017 oder
16 auch.
Oder 2016, ja, auch 16, ja. 2016, dann irgendwie ja schon noch einige andere.
Aber so, ihr wart mit Reißhunger in die Höhle der Löwen-Folge, dann...
Ja, die waren auch noch mal 1-2 Jahre vor, also die, ja, okay, hatten schon mal so ein bisschen mehr Track-Record. Ja, aber zum Beispiel Pure Lay, glaube ich, auch 2016.
Ja.
Johannes und ich saßen 2016 zusammen in Hamburg im Café und da waren wir irgendwie Snox 3 Leute oder 4 Leute und wir bei Strive 3-4 Leute oder so. Ja, also ich weiß noch genau, damals, ich glaube 2016 hat Johannes Strive-Produkte bei uns gekauft und wir Snox-Produkte bei ihm, um uns zu supporten.
Aber
Ja, ich glaube, worauf Moritz hinaus wollte, war halt, dass da so eine krasse Goldgräberstimmung auch in diesem Online-Shop-Business sozusagen damals vorhanden war. Und dann halt zu sagen, ey, wir machen jetzt nur B2B, ist schon irgendwie krasser Move. Also
ja, es gibt natürlich auch viele Brands, die damals gestartet sind, die man nicht mehr kennt. Ja, jetzt kennt man natürlich Snox und Pure Lay und ja, viele, viele andere. Von denen weiß man, dass es dann gut gelaufen ist. Ja, man rückblickend ist es immer so, dass man sich, oder das habe ich viele Jahre gemacht, dass ich dachte, Mensch, was wäre jetzt besser gewesen? Und man kann das gar nicht beantworten, weil es gibt auch viele, viele Brands, die auch einen guten Job online gemacht haben, auch das ganze Influencer-Game relativ gut irgendwie gemacht haben eine Zeit lang und dann trotzdem nach 2-3 Jahren aus irgendwelchen Gründen keinen Bestand mehr haben die als Brand und die sich auch E-Com-mäßig gut positioniert hatten eigentlich.
Ja.
So. Man muss natürlich auch sagen, ist natürlich jetzt auch ein bisschen vermaßt, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn man irgendwie aus so einer Show kommt, man ist irgendwie zu zweit im Team und dann muss man irgendwie gucken, okay, wie mache ich jetzt vielleicht auch erstmal meinen Umsatz? Wie bringe ich sozusagen auch erstmal ein bisschen Kohle rein? Und die Stationären, die stehen eigentlich so mäßig Schlange bei dir. Dein größtes Problem ist eigentlich so, hey, wie fulfill ich die eigentlich? Das ist ja auch einfach, also sozusagen unternehmerisch damals ja eigentlich auch einfach komplett die richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, okay, hey, das funktioniert jetzt gerade einfach und das Produkt an sich ist vielleicht auch einfach so gesehen für einen Stationären auch einfach perfekt, oder?
Ja, also wie gesagt, irgendwie 2-stelliger EBITDA nach 2-3 Geschäftsjahren war alles richtig, also in dem Fall erstmal alles richtig gemacht. Klar, jetzt rückblickend denkt man, boah, hätten wir nicht früher das E-Com-Geschäft aufbauen sollen, ja, oder hätten wir das Portfolio, das hätte man tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht wissen können, wie es dann in Corona-Zeiten wird, hätten wir das Portfolio mehr auf Home-Gym ausrichten sollen, ja, klar, hätten wir noch diverser gehen müssen, aber damals bei der Anzahl an Trainierenden in Deutschland oder an angemeldeten Fitnessstudio-Mitgliedern hat man einfach nicht gedacht, dass da der Handel so lange Zeit zumachen muss, die Studios so lange geschlossen bleiben. Von daher, damals war es die richtige Entscheidung. Rückblickend, klar, würde man sagen, ein Vertriebler weniger und vielleicht ein E-Com-Manager mehr.
Safe, 100%. Aber ist ja auch trotzdem gar nicht irgendwie negativ oder sowas. Also der Weg danach ist ja trotzdem sehr beachtlich, weil das hat man vielleicht gar nicht so ganz auf dem Schirm. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, wie so wirklich dann so auch so euer Sortiment und sich das Team auch so ein bisschen entwickelt hat, weil das war jetzt alles so sehr sehr handtuchfokussiert. Das Handtuch war ja auch einfach sozusagen der Urknall, sage ich jetzt immer. Und das Handtuch ist ja auch immer noch, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen, die ihr habt. Aber ihr habt ja irgendwie so ein bisschen so euer Produktsortiment dann auch einfach irgendwie so sinnig, passend irgendwie zum Handtuch. Also jetzt nicht sozusagen Handtuch 2.0, sondern irgendwie einfach von dem Gedankengang her, von der Funktionalität, sehr aus dem Produkt herausgedacht, erweitert. Wie hat sich da dieses Produktsortiment bei euch einfach so ein bisschen entwickelt?
Also das Handtuch wird immer noch sehr gern gekauft, sagen wir mal so. Aber wir haben damals echt versucht, ganz strategisch zu sagen, okay, wie können wir uns diversifizieren? Wie können wir uns besser aufstellen, breiter aufstellen? Wir hatten tatsächlich die Frage, ein Produkt, ganz viele Märkte, also wirklich ein Produkt und dann Europa, einen Markt nach dem anderen. Oder nee, komm, wir bleiben im Dachraum und machen viele Produkte. Also ein Land, viele Produkte. Und haben uns dann entschieden, ein Land, viele Produkte. Fanden uns da super divers aufgestellt und total stabil, haben dann Fitnessbänder, Yogamatten, Sitzball und so weiter alles gemacht. Genau diese Herangehensweise, gucken, ob wir es besser machen können, ob wir irgendwas weiterentwickeln können und wenn ja, machen wir es und wenn nicht, nehmen wir das Produkt trotzdem mit auf, gute Qualität, guter Einkaufspreis und dann machen wir unser Produktportfolio so. Und was nicht ganz funktioniert hat, ist, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, alles für die Sporttasche, also alles für zum Mitnehmen. Wir haben einige unserer Produkte kann man auch zu Hause nutzen, aber es war schon, dass wir gesagt haben, komm, wenn man dann ins Fitnessstudio geht oder wie auch immer das Haus verlässt, zu seiner Sportstätte, dann nimmt man Strive-Produkte mit. So. Und das hat dann zu Corona-Zeiten gar nicht mehr funktioniert. Da hatte der Sportfachhandel geschlossen und das Fitnessstudio. Und das heißt, man hat unsere Produkte nicht mehr gekauft und man konnte sie auch gar nicht nutzen. Also zu Hause kann man sie nutzen, aber sie hatten eigentlich nicht den Bedarf mehr, den unsere Produkte haben, wenn das Studio offen hat.
Weil zu Hause interessiert es niemanden, ob du ein Handtuch benutzt oder nicht, oder?
Genau, zu Hause brauchst du vielleicht nicht mal eine Trinkflasche, ja, da nimmst du irgendwie, da brauchst du nicht mal eine Sportsbottle, dann machst du irgendwie, weiß nicht, genau, am Wasserhahn in der Küche dein Wasserglas voll, da brauchst du nicht mal eine Trinkflasche, die du mit rausnehmen sollst, ja.
Wie groß war ihr zu dem Zeitpunkt? Also wie viele Leute im Team?
Also wir sind in Corona reingestartet, dann mit 3,6 Millionen Euro Nettoumsatz.
Okay.
Auch profitabel. Und waren dann, muss ich schauen, haben wir das Lager noch selber gemacht, da waren wir so an die 20 Leute, glaube ich. So, okay, da hatten wir das Lager auch noch in-house, da hat man natürlich immer sofort 5-6 Leute im Lager stehen. Und dann sind wir aufgrund dieser ganzen Zusammenhänge, ja, Fitnessstudios geschlossen und so weiter. Es war ja dann auch so, dass es dem Einzelhandel gar nicht gut ging. Ja, also oder dem Sportfachhandel ging es nicht gut und den Fitnessstudios ging es nicht gut. Selbst die paar Wochen oder paar Monate, wo sie dann mal auf hatten im Sommer, wo dann sowieso keiner mehr ins Gym gehen wollte, sondern draußen sein wollte, hatten die ja keine starken, bombastischen Monate. Also eigentlich waren diese 2-2,5 Jahre Corona für uns wirtschaftlich überhaupt nicht erfolgreich. Und wir sind dann runter auf unter 1 Million Euro Nettoumsatz. So. Hatten in der Zeit auch noch das Lager aufgegeben und sind jetzt momentan bei 12 Personen im Team angekommen und machen viel mehr mit Freelancern und Agenturen.
Okay, krass.
Als damals, ja.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal, bevor wir zur Story nach Corona kommen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat, eine von zwei Fragen stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Tatsächlich mit Ben Francis von Gymshark, dem Gymshark-Gründer.
Ja. Wurde schon. Er kommt mittlerweile, glaube ich, an die meistgenannte Person
hier. Ist ran, das so, oder? Ja? Ach, nee, ich glaube, das war jetzt einfach nur wegen Lukas, bleibt das so im Kopf. Lukas, der letzte Woche da war.
Okay.
Der war unser allererster Gast. Und da, weil die Folge halt so ein bisschen war ein bisschen rumpelig, sage ich jetzt einfach mal, da konnte man irgendwie noch nicht so gut sprechen, haben wir ihn jetzt nochmal eingeladen, weil bei ihm auch viel passiert ist und er hatte damals als allerersten Gast auch Ben Francis vorgeschlagen und bei dir macht es ja sogar noch mehr Sinn als bei Lukas, würde ich sagen, ja, Lukas, falls du das hörst. Also.
Der ist schon in der Szene natürlich krass, was er aufgebaut hat, ja, also ja. Phil Knight, könnte ich jetzt auch noch sagen, von Nike, auch muss krass sein, ja, aber ist natürlich eine ganz andere Dimension und damals ist es irgendwie anders gestartet und Ben Francis hat einfach das Influencer-Game so krass geprägt, aufgebaut. Ich weiß nicht, ob der Influencer-Marketing-Erfinder ist oder so, aber durch den ging es einfach so ab. Ja.
Irgendwas, was dich an ihm so am meisten interessiert, auch auf Strive beziehungsweise die Brand übertragen oder einfach nur so irgendwie, keine Ahnung, ähnlicher Bereich, cooler Typ, irgendwie ähnliches Alter. Irgendwie.
Ja, ähnlicher Bereich, eigentlich genau das, ne? Ähnlicher Bereich und irgendwie einfach Sportler durch und durch, aber auch nicht so, dass er ja so... es gibt ja ganz oft, dass Athleten oder Bodybuilder oder so dann ihre Sportsbrand gründen, sondern Ben Francis ist auch immer noch irgendwo Fitnessstudio-Enthusiast, der gesagt hat, komm, ich mach mal irgendwie geile Gym-Mode oder so. Und dann hands-on, genau diese Story, im Wohnzimmer, Printmaschine gekauft und losgelegt und jetzt ist das Ding, weiß ich nicht, über eine Milliarde wert. Ja, total geil.
Ja, völlig verrückt, bestimmt. Das ist eine coole Geschichte, also... Vielleicht kommt sitzt er ja auch mal hier, wer
weiß. Aber jetzt können wir auch, also witzigerweise ist es dann so, ich glaube, ich kann das auch einfach sagen, Gymshark ruft uns an.
Echt?
Und fragt nach White-Label-Produktion.
Echt?
Also wirklich Director of Buying schreibt eine Mail und dann telefoniert man und sagt, hey, ich finde eure Produkte geil, ihr macht richtig coole Equipment, also das, was wir machen, Hartware, Spritzguss, Plastik, ja, Kunststoff unter anderem, das machen ja ganz wenige. So ganz, ganz, ganz viele Fashion-Brands, weil das auch sehr leicht ist, mal, sag ich mal so, also nicht schwer, eine Fashion-Brand zu halten und erfolgreich zu machen, leicht zu starten. So, irgendwo ein T-Shirt bedrucken, Logo drauf, echt super, super leicht und dann aber so im Spritzgussbereich, was wir ja auch am Anfang nicht machen wollten, deswegen haben wir ja ein Handtuch gemacht, deswegen haben wir Textil gemacht. Weil diese Spritzgussprodukte und Produktion und Qualitätsprüfung und so weiter, meiner Meinung nach, wenn man eigene Sachen macht in dem Bereich, sehr teuer ist, sehr lange Entwicklungszeit, ja. Und dann kommt halt ein Anruf von wirklich oberste Position, Einkauf Gymshark. Und die nehmen sich ganz viel Zeit und wir waren in ganz vielen Calls mit denen und wir haben sie jetzt immer verschoben, aber es lag eher an uns. Mhm. Also wir haben eher zu Gymshark gesagt, lass uns nochmal nächstes Jahr sprechen. Und die sagen, ja, genau das, ja, irgendwie im Bereich Equipment gibt es halt einfach nicht so viele, die Innovation rausbringen, weil sich alle natürlich auf den Stoff, also viele machen Stoff, neue Materialien,
T-Shirt oder so.
Neues Lauf-T-Shirt und so weiter. Ja.
Aber eigentlich, lass uns auch bei der Geschichte vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen, weil du bist jetzt finde ich das, also es ist mir eben gerade erst im Gespräch so aufgefallen, ich finde es sehr beeindruckend, wie nüchtern du irgendwie eigentlich so über diese Zeit sprichst und jetzt hast du irgendwie, habt ihr auch einfach eine geile Ausrichtung gefunden und sowas, aber ich stelle mir gerade irgendwie so das auch einfach so aus Gründerperspektive vor, wenn man irgendwie sozusagen alles zu sagen für den Weg zum Gym für den Weg zum Gym gemacht hat, so ist es richtig und dann merkt man irgendwie so, fuck, hier kommt irgendwie eine Pandemie rein, man merkt, fuck, meine Produkte sind eigentlich gar nicht so fürs Home-Gym ausgerichtet, fuck, die ersten Läden gehen zu und dann irgendwie der zweite Lockdown geht dann irgendwie 9 Monate. Wie hat sich das bei dir so ein bisschen so angekündigt oder wie hast du so ein bisschen so das wahrgenommen, dass da was kommt, was euch wirklich nicht schön in die Karten spielt?
Ja, also du hast schon ganz gut beschrieben, die unternehmerische Reise ist alles andere als geradlinig bei uns. Ja, also wir sind da, wir mussten da sehr oft, sehr schnell, sehr stark anpassen. Vom Retail vor Corona, dann während Corona, wir haben es, glaube ich, genauso miterlebt wie alle. Ja, wir haben irgendwie versucht, den Markt abzuschätzen damals, was unmöglich war, vorherzusehen, was als nächstes passiert. Man hat einfach nur irgendwo hier einen Lockdown, da einen Lockdown und dann waren auch diese ganzen Zeitangaben, wann der Lockdown vorbei sein wird und so weiter, war ja alles, also konnte niemand drauf bauen. Und wir haben uns dann okay, erstmal ist alles geschlossen, alles, wo man unsere Produkte nutzen kann und auch, wo man sie kaufen kann eigentlich. E-Com konnte man zu dem Zeitpunkt nicht hochfahren, weil man braucht nicht versuchen, im E-Commerce zu verkaufen, was man eh nicht nutzen kann, so in der Art. Und dann haben wir uns, okay, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen? Unsere Stärken zu dem Zeitpunkt waren sehr agiles Team, sehr gut im Einkauf, sehr gut im Sourcing, gutes Lieferantennetzwerk. Also wir haben selber bei den Produktionsstätten immer eingekauft und nicht bei Agencies. Also wir haben auch immer zu einem besseren Preis eingekauft. Dafür hatten wir viel mehr Arbeit, ja. Und da haben wir unsere Stärken drin gesehen. und hatten damals zu dem Zeitpunkt kurz vor Corona auch schon so ein paar Kollaborationen mit so ein paar Brands. Also ein paar Fitnessstudios haben bei uns mal irgendwie ihre Handtücher individualisieren lassen. Eigenes Logo, eigene Farbe. Wir hatten aber auch zum Beispiel hier Chris Wolf von Moor. Mit dem haben wir damals noch selber so eine Moor-Kollaboration. Er hat einfach gesagt, ey, ich brauche mal ein bisschen Merch im Shop. Kann ich eure Handtücher mit meinem Logo haben? Oder wir teilen uns das. Wir teilen uns damals noch beide Logos drauf. So. Und das war dann für uns, okay, komm, Nahrungsergänzungsmittel, der Markt boomt gerade oder der wird boomen oder das ist ein starker Partner. Lass uns doch mal schauen, wen wir da im Netzwerk alles haben. Wer braucht weiterhin Hardware und vielleicht auch nicht nur Handtücher, sondern vielleicht auch einen Shaker, eine Trinkflasche und so weiter. Und das war dann in der Corona-Anfangsphase so, dass wir darauf gesetzt haben, hey, lass uns die jetzt schnell angehen. Wir haben so ein paar Projekte gemacht. Wir wissen ungefähr, wie es laufen muss. Ja, was ist den Kunden wichtig? Zuverlässigkeit, Liefertreue, Qualität, Preis natürlich auch, klar. Und dann sind wir in dieses White-Label-Business eigentlich durch Corona reingekommen. Sodass wir sehr oft sehr viel Produkte für andere Marken gemacht haben.
Aber rutscht einem da nicht am Anfang, wenn man sozusagen die Auswirkungen so sieht, erstmal nicht so voll der Arsch auf Eis? Also so, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, irgendwie ich habe da ein Team von 10 Leuten irgendwie sitzen, irgendwie bis vor 3 Wochen war alles in Ordnung und irgendwie eine Hiobs-Botschaft jagt die andere. Das ist jetzt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, so nüchtern betrachtet und unternehmerisch jetzt sehr bedacht, aber da denkt man sich so, Alter. Also
auf einmal Screenshot im Slack-Channel oder so, scheiße, ARD, der sagt, wir machen jetzt auch die Fitnessstudios zu oder so.
Ja, also es war genau so, ne? Du sitzt da und irgendwo, ich meine, so ist ja Selbstständigkeit, so ist Unternehmertum. Du bist nur am Probleme lösen. Manchmal sind die Probleme klein, dann sind die schnell weg, manchmal sind die riesengroß und dann denkt man sich, okay, jetzt muss ich länger drüber nachdenken. Und das war natürlich so ein Ding, wo wir dachten, hä? Krass, was machen wir denn jetzt? So, da sitzt man natürlich erstmal ein paar Tage rum und denkt sich so, scheiße, irgendwie, wie kommen wir hier raus? So. Und aber am Ende geht's ja immer nur dann, also wirklich, wir haben uns wirklich das ganze Team zusammengerufen, hingesetzt und gesagt, okay, Leute, wir müssen jetzt hier weiter irgendwie arbeiten. Es war ja so krass, dass unsere Partner im Sportfachhandel, und da sieht man auch so, wie hart halt auch Business ist, ja, also am Ende ist Business ist Business, wie unsere Partner im Sportfachhandel ihre Ware uns zurückliefern wollten, aus deren Lager, um uns das dann in Rechnung zu stellen. Weil klar, wenn der Sportfachhandel zu hat, die hatten auch keine Option mehr. Die dachten sich, okay, wir schicken jetzt einfach an 100 unserer Partner, können wir es ja mal probieren, sagen, bitte holen Sie Ihre Ware wieder ab. Wir haben natürlich geantwortet, dass das nicht geht, aufgrund von Verträgen. Wir müssen nicht zurücknehmen und wir wollen sie auch nicht zurücknehmen. Wir können sie auch nicht zurücknehmen. Aber so, man hat sofort gesehen, so wie hart der Wind dann ist, der dann weht, wenn mal so eine Pandemie oder wenn man mal sowas passiert. Ja. Rechnungen wurden nicht mehr bezahlt. Es gibt so ein paar Verbände, wo man Rechnungen damals postalisch noch einreichen musste. Und angeblich sind die Briefe nicht angekommen, in denen die Rechnungen drin waren und so weiter. Also man wusste natürlich, was da gespielt wird. Und das war für uns dann sofort klar. Also ich glaube, Corona war, glaube ich, irgendwie 48 Stunden announced, sage ich mal so. Und da kamen schon die ersten E-Mails rein, bitte holen Sie Ihre Ware ab. Da wurdest du so ganz genau, okay, die Großen sind voll am Reagieren und versuchen überall ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und das Geld nochmal irgendwie an allen Ecken und Enden zu sichern. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, okay, wir müssen auch irgendwie handeln.
Mhm. Aber schon verrückt, dass du dann irgendwie sozusagen auf die Idee kommst und sagst, okay, wir fokussieren uns jetzt irgendwie auf das, was wir können, irgendwie sozusagen Produkte und irgendwie dann sozusagen dieses White Labeling zu gehen. Wäre es eventuell einfach eine Option gewesen, dass du gesagt hättest, so, ja, das dauert schon nicht so lange, oder am Anfang dachte man ja irgendwie, ich weiß noch, da war ich noch Werkstudent in einem Maschinenbauunternehmen, da war ich natürlich der Erste, der nach Hause geschickt wurde und der arbeitslos war, und da bin ich nach Hause gegangen, war der festen Überzeugung, das geht jetzt 3 Wochen und das ist das ganze Ding vorbei. Weißt du, also habt ihr auch mal irgendwie gedacht, so von wegen so, ach, das passt bald schon wieder und wir haben doch so einen guten Weg, oder?
Ja, also man hat natürlich rückblickend auch gedacht, irgendwie hätten wir davon Nutzen machen können, dass wir sagen, irgendwie ganzes Unternehmen auf Hold. Aber auch da, man wusste das ja damals einfach gar nicht, ne? So, es war schon so, das geht jetzt nur 3 Monate, ja klar, sitzen wir aus, das kriegen wir irgendwie hin, aber trotzdem brauchen wir Umsatz. So, man hat ja in dem Zeitpunkt, uns ging es zwar gut, aber wir hatten jetzt ja auch nicht Puffer, um da 1, 2, 3 Jahre einfach ohne Aufträge zu überleben. So. Mhm. Das heißt, wir mussten uns einfach ultra schnell was Neues suchen, sagen wir mal so. Und das haben wir dann gemacht.
Und man muss ja schon sagen, das, was ihr dann danach gemacht habt, ist ja schon White Labeling auf Champions League Niveau. Also das darf man jetzt nicht vergessen. Vielleicht kannst du da ein paar Einblicke zu geben, aber die Brands, die ihr sozusagen versorgt, das sind ja die größten Marken, die es in Deutschland gibt.
Mittlerweile haben wir echt ein paar richtig, richtig tolle Kunden. die wir auch schon seit Jahren beliefern. Und da gibt es ja auch diesen Begriff White Label, Private Label, OEM. Also das ist ein bisschen kompliziert auch, was ist jetzt genau was, ja. White Label ist meistens nur Logo austauschen und andere Farbe, so, ne. Also das Produkt ist so, wie es ist, aber es wird nicht verändert. Und dann gibt es Private Label, das ist dann in der Regel, es werden Anpassungen gemacht am Produkt. Also man kann auch noch die Form ein bisschen anpassen oder so, ne. Trinkflasche mit einem neuen Deckel oder so weiter, das ist dann nochmal eine Stufe drüber. Und dann gibt es irgendwie, das machen wir beides, also wir machen auch ganz normale Basics, wir machen aber auch, und das glaube ich, das bringt uns unsere Kunden, die wir jetzt haben, zum großen Teil, dass wir richtig Eigenentwicklung machen. Also wir haben jetzt, also das ist auch kein Geheimnis, wir beliefern halt Moor, wir beliefern OSN, wir beliefern ESN, OAs, Hugo Boss, das ist so irgendwie Name-Dropping, das hört teilweise gar nicht mehr auf.
Nachlesen kann man Aldi.
Also Aldi Sports, also DM, also da sind schon richtig, richtig viele große Brands mit dabei. Klar, ne, wir sind überall ein kleiner Lieferant. Ja, wir sind jetzt nicht, das ist, gibt's ja welche, die beliefern Aldi im ganz, ganz, ganz großen Stil. Aber trotzdem sind wir stolz drauf, ja, dass wir da immer wieder auch angefragt werden, proaktiv von den Brands, dass wir anscheinend ganz guten Job abliefern am Ende. Und oftmals eben auch ganz neue Produkte entwickeln. Also wo es dann wirklich heißt, ey, wir brauchen mal was Besonderes. Es muss im Sportbereich sein. Frag mal Strive. So. Und das ist, glaube ich, das, wo viele unserer Kunden zu uns kommen und auch das, was unsere DNA bei uns in der Sportmarke ausmacht, dass wir sagen, wir machen was, was der, nicht der Rest, was alle haben, sondern dass wir das entweder anpassen, verbessern oder wirklich ganz neu machen.
Aber kannst du mal ein paar Beispiele geben, was für Produkte das dann sind?
Also wir haben ein paar Produkte im Bereich Trigger gemacht, die wirklich komplett neu sind, also wo es einfach vorher gar nichts gab, wo wir die auch zum Teil selbst entwickelt haben. Wir haben ein paar Entwicklungen gemacht im Bereich Trinkflaschen, wo man sagen muss, wo es nichts gab, also in diesem Bereich so, ich sag mal, ähnlich zu Air Up, die ja auch ein ganz neues Segment aufgemacht haben. Oder ja, viele Spritzgussteile, wo es hieß, wir brauchen eine Sonderlösung. Also wo es dann wirklich vom Sketchen auf dem Papier hin zu CAD am Computer, hin zu wir müssen 3D drucken, dann gucken wir uns die Teile an und so. Und dann gibt es am Ende irgendwo einen Formbau und der dauert alleine, irgendwie das Werkzeug kostet 10, 20, 30.000 Euro. Das ist noch der kleine Preis. Also diese wirklich Projekte, wo man sagt, okay, wir machen da wirklich ein Jahr lang Entwicklung, bis wir überhaupt das Produkt, so das erste Produkt in der Hand halten. Ne? Versus, wenn wir jetzt einen Shaker für einen Kunden einkaufen, wo das Logo und die Farbe ändern, das dauert teilweise 2-3 Wochen.
Ja.
So. Das ist schon verrückt. Was sind das dann so, deiner Meinung nach, auch so die wichtigsten Erfolgsfaktoren, wenn man als Brand sozusagen in diesen White-Labeling-Bereich gehen will, die du gerade gesagt hast, also irgendwie sozusagen direkte Verbindung zu den Lieferanten, hab ein extrem starkes Produkt, was du irgendwie sozusagen erstmal labeln kannst, weil man muss ja irgendwie sagen, also wenn die jetzt Bock hätten, dann würden die ja wahrscheinlich ein recht ähnliches Produkt irgendwie wahrscheinlich nochmal um 30% günstiger irgendwo im, weiß ich nicht, in Nicht-Europa finden, sag ich jetzt einfach mal. Aber wieso meinst du, oder was sind die Faktoren, warum sich dann Brands dafür entscheiden, sowas dann mit euch beispielsweise zu machen?
Also, die Frage stellen wir uns immer. Und die Frage kriegen wir auch ganz oft gestellt, immer, warum kauft denn Aldi bei euch Handtücher ein oder Adidas? Ja, wir haben letztens Handtücher für Adidas gemacht. Ja, so, warum können die das selber? Ja, die können das auch selber. Aber das sind dann auch da, wir müssen uns da auch ein bisschen zurücknehmen. Wir machen ja nicht den Laufschuh für Adidas. So, es ist dann ein Projekt, wo dann gesagt wird, hey, uns ist es einfach wichtig, dass die Qualität passt. Uns ist es wichtig, dass die Lieferzeitpunkt eingehalten wird. Und da holen wir uns dann, wenn du auf dem Level so groß bist, so habe ich es mir zumindest jetzt mehrfach beantwortet, das ist dann nicht deren Hauptbusiness, sondern die sagen sich, kein Bock auf die Kopfschmerzen, kann ich sie nicht irgendwie 2 Leute intern beschäftigen, lieber zahlen wir den Agenturaufpreis und dann ist die Ware aber am Ende da und haken dran. So, und das ist echt das, warum wir immer wieder beauftragt werden von Brands, die im Schwerpunkt eben nicht Hardware, also Zubehör haben, sondern die haben einen anderen Kern, Produktkern, wie schon zum Beispiel Supplement-Brands haben eben Supplements als Kern. Und die sagen sich, ey, unsere Kunden wollen aber von uns noch Zubehör haben. Aber wir haben da gar keinen Einkäufer dafür. Wir wissen gar nicht, wir können Food testen, aber wir brauchen jetzt keine neue Abteilung aufmachen. Kaufen Sie lieber bei uns ein. So. Und was ich spannend finde, ist, es gibt da so viele geile Brands draußen, so viele geile D2C-Brands, die irgendwo auch ein besonderes Produkt haben und mit einem Lieferanten diese ganze Produktionskette aufgebaut haben und das günstig einkaufen und so weiter. Und was uns mittlerweile halt sehr leicht fällt, ist dieses Projektgeschäft. Also wir verstehen durch diese Kunden, was ist dem Kunden wichtig, woran, ne, intern was entwickeln, es ist immer ein bisschen chaotisch und so, jeder Brand weiß das, glaube ich, ja, man versucht immer so super sauber die Projekte zu laufen zu lassen, am Ende passiert immer irgendwo was, was man nicht vorher gesehen hat und es fällt uns mittlerweile recht einfach, würde ich sagen, diese Projekte mit anderen Brands zu machen. Wir beliefern jetzt auch einige Creator und haben jetzt im Januar oder Ende Dezember die ersten beiden echt großen Kollabos mit zwei großen deutschen Fitness-Influencer und Influencerinnen. Und das ist uns total leicht gefallen, weil wir eben mit Dritten, mit Partnern schon so lange zusammenarbeiten.
Aber du hast das eben ganz treffend eigentlich beschrieben. Du würdest dann auch sagen, dass ihr eigentlich den Weg von einer Marke, die im Einzelhandel und ein bisschen auch im Onlineshop aktiv war, mehr zu so einer Agentur gemacht habt?
Also definitiv über den kürzeren Zeitraum, ja. Also wir mussten das so machen und das war jetzt so lukrativ, dass wir das einfach weitergemacht haben. Und definitiv haben wir den Retail nicht mehr so stark im Vertrieb fokussiert, wie jetzt unsere Kunden aus den anderen Bereichen, mit denen wir partnerschaftlich arbeiten. Definitiv so. Und jetzt ist aber, wir haben dann oftmals jetzt oder jetzt in den letzten 12 Monaten haben wir das Geld oder aus diesem Projektgeschäft genommen und damit unser E-Commerce-Geschäft zu finanzieren und den Aufbau des Geschäftes zu finanzieren, weil irgendwie finde ich es immer interessant, wie viel man dann da doch investieren muss, damit dann die einzelnen Channels überhaupt laufen oder ins Testing stecken muss, ja.
Aber der E-Commerce, du spielst den Ball gerade schon so ein bisschen dahin rüber. Grundsätzlich gab es ja dann irgendwie die letzten oder während Corona und bis heute gibt es ja irgendwie so 3 Divisions bei euch. Das ist irgendwie einfach einmal der Stationäre, der nach Corona auch irgendwie nicht mehr das so ganz war, was es vorher mal war. Dann White Labeling, was krank irgendwie sozusagen durch die Decke gegangen ist. Und dann gab es ja eigentlich konsequent von Start bis heute, gab es ja eigentlich immer eine Sache, die immer mit dabei war. Und das war irgendwie der eigene Online-Shop. Aber man muss irgendwie so sagen, der eigene Online-Shop hat jetzt nicht irgendwie die Ergebnisse gebracht, die es eigentlich vielleicht hätten sein können.
Wir hatten einfach den Fokus nicht drauf, ne? Also es ist ja irgendwie, worauf man sich fokussiert. Am Ende kann man sich in der Anfangszeit vor allem nicht auf alles fokussieren. Wir sind immer noch im Intersport zu finden. Wir sind immer noch im Sportcheck zu finden. Ja, wenn man reingeht, dann gibt es da Strive-Produkte. Aber der Sportfachhandel hat einfach nicht mehr die gleiche Power wie früher. So. Deswegen haben wir den Fokus davon weggenommen. Jetzt für ein paar Jahre auf Customized-Produkte, das heißt auch so, Customized by Strive, gepackt. Und jetzt, seit einem Jahr, wo wir auch im Retail wirklich gesagt haben, hey, wir bedienen den noch, wir beliefern euch auch noch, also wir ziehen uns da ja nicht zurück draus, ja. Aber wir haben jetzt den Fokus echt geschiftet auf E-Com, ja. Und da, wir hatten immer einen Online-Shop und wir hatten immer Amazon, unsere Listings, aber es war eben nicht so die Priorität, ja. Die war es nicht.
Und das soll sich jetzt eben auch auf jeden Fall ändern. Oder das ist auf jeden Fall die Marschroute, die du auf jeden Fall auch selber persönlich gerne angehen willst. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Also du bist da jetzt dabei oder das ist ein großes Ziel von dir auch, glaube ich, selber, das auf jeden Fall auch zu shiften, weil es ist natürlich immer noch ultra attraktiv, die Produkte über einen eigenen Shop zu verkaufen und eure Marke, die ist so stark, dass sie das Potenzial dazu ja auf jeden Fall hat.
Absolut. Also wir haben letztes Jahr angefangen, wir haben einen Head of E-Com eingestellt, der uns wirklich auch mal zeigt, wie man überhaupt vorgehen muss, ja. Das ist ein bisschen, ich finde den Case so interessant, dass wir haben so eine krass funktionierende Basis. Wir haben meiner Meinung nach super gute Margen, total starke Lieferanten mit hoher Qualität in den Produkten, funktionierende Lieferketten und es ist alles steht, alles funktioniert, aber den Absatz einfach im E-Com nicht, ja. Und dadurch, dass wir uns im Retail zurückziehen, auch da den Absatz nicht mehr. Das heißt, 40 Produkte im Online-Shop, ein super schick aussehender Online-Shop, aber dahinter, wenn man dahinter guckt, hatten wir, ne, auch der Head of E-Com muss erstmal reinkommen, ankommen, erstmal sich alles anschauen und so. Und der hat dann, sag ich mal, so richtig loslegen können, hat der Sven bei uns Anfang diesen Jahres, so nach ein paar Monaten eintauchen. Und dann haben wir noch personell im Vertrieb ein bisschen aufgestockt, sodass ich mich im Vertrieb mehr rausziehen kann. Und ich bin seit Mitte diesen Sommers, also mit einem starken Fokus auf E-Com mit dabei. So, und habe dann auch letzten zwei, drei Monate nur, eigentlich war es nur reines Number-Crunching und mir die ganzen Prozesse erstmal anzugucken. Ich war zum ersten Mal in Klaviyo eingeloggt, ja. Und wir haben seit 2 Jahren haben wir Klaviyo Und es ist natürlich auch nicht optimal, dass ich mich dann in einem Mitte August zum ersten Mal einlogge und überhaupt mal ganz, ganz dezidiert mir mal alles im Clayview anschaue. Aber man braucht ja auch Zeit dafür, sich dann wirklich so, okay, wir haben 40.000 Leute in der E-Mail-Liste und dann zu gucken, ey, wie ist denn überhaupt die Zustellrate und wo könnten überhaupt die Fehler drin sein und so weiter.
Wollen wir darüber reden, warum du erst Mitte diesen Jahres quasi angefangen hast, Fokus auf E-Commerce zu legen?
Ja, also der Fokus ist schon zum einen so, dass wir eben gutes Geld in anderen Bereichen verdient haben und der Fokus einfach da lag. Zum anderen haben wir auch bei uns, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ich habe zu zweit gegründet mit dem Florian zusammen und der hat sich jetzt Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres dazu entschieden, sich zu verändern, was auch völlig in Ordnung ist. Und Florian hatte unterschiedlichste Bereiche inne, unter anderem E-Commerce. Und warum ich unter anderem mich bei Clayview nicht eingeloggt habe, war eben, weil ich da einen Mitgründer hatte und jetzt als gezwungenermaßen machen musste.
Ja, aber ich glaube, das erklärt das nochmal so ganz gut, weil sonst könnte so ein bisschen der Gedanke entstehen, hat er einfach gar kein Interesse dafür gehabt oder so.
Doch, Interesse schon immer, ja. Aber am Ende ist es ja auch wirklich so, es kam immer Geld über andere Kanäle rein.
Und du liebst ja auch, glaube ich, den Vertrieb, ne?
Und ich liebe Vertrieb übertrieben. Ja, ich finde das total krass, weil ich so stolz auf unsere Produkte bin, die wir selber entwickelt haben, aber auch auf die generelle Arbeit, die unser Team leistet. Also auch wenn mal jetzt ein Aldi sagt, hey, ich brauche ultra schnell diese Produkte, und man denkt sich so, das ist doch gar nicht möglich. Also ihr wisst doch, dass ihr seid ein Jahr zu spät, in der so ungefähr, ja. Mhm. Und dann denkt man sich, okay, wir kriegen das hin. Und dann bin ich so stolz, dass ich dann natürlich den Vertrieb, wirklich, ich liebe es, dann mit Leuten am Tisch zu sitzen und zu sagen, ey, wir machen gute Arbeit und lass uns das zusammen machen. Also so ist für mich Vertrieb, ja. Und ich liebe das absolut, aber muss auch sagen, habe auch in den letzten Monaten wirklich E-Com richtig lieben gelernt. Also ich fand das richtig geil, mich da einzuarbeiten und zu sehen, boah krass, das läuft gar nicht, das müssen wir ändern. Und das läuft gut, da müssen wir mehr machen. So, das war für mich eher so ein bisschen, weil man guckt eher immer so in die Software rein und spricht weniger mit seinen Kunden, wobei man im Vertrieb ganz wenig in die Software reinguckt, weil es gibt irgendwie eigentlich nur einen Einkaufspreis oder einen Verkaufspreis ungefähr, ja. Mhm. Und man spricht ganz viel mit den Kunden. So. Das erste, was ich gemacht habe, wirklich, ich glaube, 15. August war wirklich so interne Übergabe oder so. Und ich habe mir am Wochenende danach habe ich mir erstmal die letzten 500 Support-E-Mails durchgelesen. 500 E-Mails. Was haben unsere Kunden eigentlich mit unseren Produkten? Wo welche Probleme? So. Um überhaupt erstmal anzufangen irgendwo so, ja. Was sagt eigentlich der B2C-Kunde über unsere Handtücher, über unsere Bälle?
Und was kam da raus?
Da kam auf jeden Fall erstmal raus, dass ganz viele Kunden sich erstmal einen besseren Service von unserem Support wünschen. Mhm. So, sagen wir mal so. Also das war schon so. Also auch das, ne? Ich dachte, dass wir hatten einfach nicht den Fokus drauf und haben da, sage ich mal, so Basic-Arbeit geleistet. Und das finde ich auch ganz interessant, ich höre auch ganz viele Podcasts über E-Com und man hört immer nur die ganzen shiny Tricks und wie man mit einem Influencer noch besser und wo man nochmal 3% mehr irgendwie bei Meta oder so rausholt. Und am Ende reden ganz wenige darüber, über diese absoluten Basics. Entweder, weil sie es alle wirklich perfekt machen, glaube ich aber gar nicht, sondern wirklich so, ey, der Support muss ultra krass sein. Ja, also die Leute müssen wirklich, wir reden alle von Retention und wer kauft denn nochmal bei einer Plattform oder bei einem Shop, vor allem ja, bei dem er keine Antwort bekommen hat, sei es auf die Frage Tracking. Und wer kauft nochmal bei einer Plattform oder bei einem Shop, wo er nach dem Tracking gefragt hat und nach 15 Minuten war die Antwort perfekt da, ja, oder nach 30. Also solche Sachen sind mir einfach aufgefallen und das fand ich auch total geil, zu sehen, okay, hier ist ein Problem, da ist eine Challenge, da ist eine Herausforderung. Lösen. Frage ist eigentlich nur irgendwie wann. Mhm.
Wie kann sich das denn vielleicht so ein bisschen entwickeln? Weil ich bin eigentlich, oder was ist dein Estimate, wie so die Bereiche sich entwickeln und wo geht's so mit Strive so ein bisschen hin? Also was ist da noch möglich? Weil irgendwie, man könnte jetzt auch unterstellen, ist man vielleicht für einen Online-Shop, wenn man halt schon so viel White Labeling, also am Ende nehmt ihr ja die meisten eurer White-Label-Produkte und verkauft die ja jetzt sozusagen wieder über der eigenen Marke im eigenen Shop, so ein bisschen?
Ja, also wir machen schon sehr, sehr viel, sagen wir mal, Private-Label, also sehr viele Produkte, die wir auch gar nicht haben. Also wir haben, also es ist jetzt wirklich, wir haben jetzt hier Ende des Jahres, wir haben dieses Jahr wahrscheinlich mit 50 Partnern ungefähr 70 oder 80 Projekte umgesetzt. So, also es kommt wirklich jede Woche ein bis zwei Projekte rein, Die haben wir gar nicht im Online-Shop. Also das ist natürlich, das sind gar nicht unsere Produkte. Wir machen Produkte, die würden wir auch gar nicht so also aufnehmen. Ja? Unser Fokus in der Zukunft wird sein, wir haben zum Januar nächsten Jahres launchen wir ganz abgetrennt von unserer Eigenmarke Strive, haben wir jetzt Customized by Strive, also customized.de, unsere quasi wirklich so ein bisschen Agency-DNA, White Label, Private Label, eigene Produkte. Und das ist jetzt zum ersten Mal wirklich getrennt. Also richtig so, ey, wir verdienen damit gutes Geld, wir haben Bestandskunden, die Kunden erweitern sich immer weiter, es gibt viel Word of Mouth, die sind anscheinend sehr viele sehr zufrieden. Lass uns das mal wirklich jetzt mal offiziell trennen. So. Und Retail weiterhin völlig in Ordnung, brauchen wir nicht rausgehen, aber starker Fokus auf E-Com. Ich bin absoluter Meinung mit unserem Portfolio, mit der Basis, die wir geschaffen haben, wir müssen ganz viel anpassen. Wir müssen vor allem viel lebendiger werden als Marke. Wir waren gar nicht so wie so eine richtige D2C-Brand, da muss ganz viel passieren. Also so diese lebhaften, wo irgendwie wirklich, es müssen neue Produktlaunches sein, es müssen ganz viele Limited Editions und Kollaborationen. Du musst als Marke da draußen total lebendig, laut unterwegs sein. Und das waren wir wirklich nicht in den letzten Jahren. Also wir haben zwar unser Ding gemacht und wir haben tolle Lieferanten und so weiter, aber wir hatten so ein bisschen so, ey, wir haben jetzt die Farbe schwarz, das Produkt ist fertig, Verpackung auch, jetzt ab auf Amazon und jetzt mal gucken, so. Und wir haben es nicht geschafft, diesen wirklich, was ja so ein bisschen den Brand-Character auch dann ausmacht, ist so zu zeigen, wer wir sind durch Aktionen, die wir machen. Also die Aktionen bei uns, die waren einfach nicht so da.
Auch einfach so ein bisschen so dieser Love-Brand-Charakter. Also irgendwie einfach dafür zu sorgen, so ey, Strive, das muss man fühlen, das muss man irgendwie so, woher ist dein Handtuch? Ja, ist von Strive.
Wenn du dir die D2C-Brands anguckst, ob das jetzt Supplement ist oder Hygieneartikel oder Fashion oder so, da die haben jede Woche, und das ist keine Übertreibung, jede Woche was Neues. Und sei es nur irgendwie den Bestseller-Hoodie in einer neuen Farbe, ist auch okay. Aber Hauptsache, sie haben heute oder dieses Samstag ist neu, ja. Oder hier eine neue Kampagne oder da irgendwo eine neue Spende oder wie auch immer. Aber es ist jede Woche knallt's, so. Und da, den Pace ist natürlich krass, also erstmal so auf 52 Aktionen im Jahr zu kommen. Aber mal eine fette Aktion im Monat oder 1,5, ja, Aktionen im Monat oder so. Das ist das, wo wir irgendwie echt hin müssen und wo wir auch hinkommen werden. Wir haben da eine neue Produktstrategie. Wir haben immer so timeless Klassiker entwickelt. Wir haben immer so Sachen gemacht, so komm, wir entwickeln was und das soll auch langlebig sein, das soll auch 10 Jahre halten, das soll aber auch 10 Jahre in dein Wohnzimmer von der Farbe her reinpassen. Ja?
Das ist wirklich so, du kannst eure Produkte fast als Einrichtungssachen irgendwie benutzen. Ne? Wenn ich mich an den FIBO-Stand von euch erinnere, da passte alles zusammen, das sah alles gut in Kombination aus, man hätte auch einfach denken können, das ist ein Wohnzimmer.
Voll, so ist es auch. Wir wollen, dass unsere Produkte so gut zu Hause aussehen, dass man sie, das ist ein Sportequipment am Ende, ja, aber dass man sie eigentlich gerne zeigen möchte. Dass man sie eigentlich eher so im Wohnzimmer so die Ecke so gar nicht wegräumt, wenn Besuch kommt, sondern eher noch so absichtlich zeigt. Mhm. Ja. Aber wenn man so minimalistische, zeitlose Klassiker macht, die immer gut aussehen, dann ist man vielleicht auch manchmal nicht so an den Trends richtig dran. So, und deswegen haben wir jetzt für uns lernen müssen, ey, wir müssen immer wieder was Neues bringen. Wir können unsere Klassiker irgendwie machen, aber es muss auch eigentlich alle 2-3 Wochen irgendwas Neues kommen, wo man sagt, ey, bei Strive, den folge ich auf Instagram, die Newsletter sind cool, weil da kommt auch was Neues. Und ich irgendwie zum 8. Mal das Produkt, was ich schon seit 5 Jahren gesehen habe.
Habe ich 2016 schon gekauft. Noch,
genau, ja, das ist absolut so.
Ja, das ist einfach einer aus dem Retention-Game und sozusagen Community-Building ist es dann natürlich nochmal ein ganz anderer Scope. Was würdest du sagen, vielleicht abschließend, wie wäre so mittelfristig am liebsten der Split? Also ist es dann irgendwie so wirklich 50% Online-Job, 40% White-Labeling, 10% stationär noch sozusagen mit Strive-Produkten oder was in der Lennart Rieper wünscht mir was Welt? Wie sieht's da aus?
Ich glaube, wenn wir E-Com richtig machen, wirklich, ich glaube, wir brauchen ungefähr ein Jahr, um alles so umzusetzen, wie wir es wollen. Aber ich gehe davon aus, dass E-Com der Wachstum so groß sein kann, dass wir es im B2B-Segment nicht schaffen, mitzuhalten. So. Weil da Wachstum einfach, das geht über Vertriebsteam und so weiter, klar, geht auch. Aber ich glaube, dass wir es schaffen können, im E-Com mehr Geld zu verdienen, als wir in unserem B2B-Geschäft machen. Aber es ist eine geile Challenge, weil wir haben das sind wirklich zwei Teams, die da haben die Produktmanager arbeiten links und rechts, aber am Ende sind es zwei komplett unterschiedliche Teams, Vertrieb und E-Commerce-Manager. Klar, das befruchtet sich irgendwo gegenseitig, ja. Vor allem, wenn wir mit Strive laut sind am Markt, mit unserem eigenen Portfolio, ist das sehr, sehr positiv für unsere Agency-Seite. Aber es ist eine geile Challenge, zu schauen, so, okay, welches Team macht wie, welche Schritte und mit welchem Umsatz.
Ja, okay.
Finde ich gut.
Ich würde sagen, das war ein guter Abschluss. Dann lass uns doch zum Ende nochmal zur zweiten Frage kommen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Oh, der beste Ratschlag ist, ich weiß es, und zwar, der beste Ratschlag ist, Product Market Fit ist, wenn sich dein Produktverkaufen so anfühlt, als müsstest du einen schweren Felsen nur den Berg runterrollen und nur gucken, dass er nur nach links, nach rechts in die richtige Richtung rollt und nicht so anfühlt, als müsstest du einen schweren Brocken den Berg hochschieben.
Schon fast philosophisch, wer hat dir das gesagt? Also wie kommt man da drauf?
Oh, wie heißt der Gründer von, jetzt müsste ich den Namen wissen, ich weiß nicht mal den Namen von der Brand. Der Gründer von, die sind mit YouTube-Lernvideos gestartet.
Simple Club.
Simple Club.
Ah jo, ja.
Einer der beiden Gründer hat das mal gesagt.
Sind das nicht Brüder?
Nee.
Bitte? Sind das nicht Brüder?
Nee.
Ich glaube, einer heißt Giesecke, aber ich weiß nicht.
Alex Giesecke, ja.
Genau. Damit hätte ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Weißt du,
was ich meine? Genau, es war Alex von Simple Club, der hat das gesagt. Und ja, okay. Das hat mich echt getroffen, weil wir haben Produkte im Portfolio, da ist es wirklich so, wir müssen, die verkaufen sich wirklich fast von alleine, wir müssen nur noch gucken irgendwie, die müssen ein bisschen anstupsen und da haben wir Produkte im Portfolio gehabt. Da haben sich das angefühlt, wie so zäh, die zu verkaufen. Ja, wie kann das sein? So, ja. Nach so vielen Jahren auch alles probiert und irgendwie klappt es nicht so richtig. Und das hat mich immer irgendwann total getroffen.
Voll gut, weil ich finde das immer so lustig beim Product Market. Alle haben da immer so taktische Antworten drauf und so irgendwie schon so fast mathematische Berechnungen. Erklärung, ja. Und ja, da muss ich ja links und rechts das, weißt du, dann musst du das noch abziehen und sonst irgendwas. Das weiß man das erste Mal, dass jemand, weil wir wurden uns auch schon mal gefragt, was heißt das überhaupt? Da hatte ich auch nie eine gute Antwort drauf, aber das war eine sehr, sehr gute Metapher, wie das Ganze so ein bisschen im optimalen Zustand am besten sein muss. Ne? Ja. Also finde ich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Hey, dann danke für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass du vorbeigekommen bist, dass wir das Ganze mal einfangen durften. Und ich bin gespannt, wie sich Strive und auch dann Customize bei Strive in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren entwickeln wird.
Ich bin auch gespannt.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht.
Danke.
Auf Wiederhören. Ciao.